Guten Morgen, liebe Gemeinde. Hört ihr mich schon?
Ja.
Okay, gut. Das ist gut. Ja, ich freue mich, dass wir heute so viele sind. Manchmal sind wir am ersten Weihnachtstag ja ein vergrößerter Hauskreis. Es ist schön, dass ihr alle da seid und wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, also im ersten Weihnachtstag. Und ich bitte euch, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch mit mir Johannes 12 auf. Wir schließen heute praktisch unsere Predigtreihe ab, in der wir uns mit dem Kommen Jesu beschäftigt haben. In der Adventszeit geht es ja darum, dass wir daran denken, dass Christus gekommen ist und dass er auch eines Tages wiederkommt. Aber wir denken vor allen Dingen an sein erstes Kommen und was das für eine Bedeutung für uns hat. Wir haben gehört, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir haben gehört, dass er gekommen ist, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und heute wollen wir uns ansehen, wie er gekommen ist und dass er gekommen ist, um uns Licht zu bringen. Und ich bitte euch nach Möglichkeit, dazu einmal aufzustehen, wenn ich Johannes 12, die Verse 44 bis 50 lese. Johannes 12, 44 bis 50. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht in die Welt gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auch heute wieder auf unsere Herzen schreiben. Vor einigen Tagen gab es bei Twitter einen kuriosen und auch irgendwie traurigen Post zu sehen. Zwei deutsche Politiker posteten ein gemeinsames Bild zur Weihnachtszeit mit den Worten: Wir wünschen euch ein paar erholsame Tage für Hanukka, Baumfest oder was auch immer. Viel Freude und alles Gute, kommt anständig rüber ins Jahr 2020. Hanukka, Baumfest oder was auch immer. Ich finde das total bezeichnend. Kein Wort von Weihnachten. Kein Wort von den üblichen Wünschen, die man sich so in der Weihnachtszeit wünscht. Kein Wort von der Geburt Jesu. Die Botschaft von Weihnachten wird einfach ausgeblendet, vergessen, ersetzt oder einfach ignoriert. Ja, laut Statista.de verbinden nur noch 25% der Deutschen Weihnachten überhaupt noch mit der Geburt Jesu. Ignoriert zu werden, ist ja keine schöne Erfahrung. Das kann ziemlich unangenehm sein oder auch sehr schmerzhaft. Ja, vielleicht kannst du dir mal vorstellen, dich reinversetzen, was empfindest du, wenn du ignoriert wirst? Ich denke, das hängt ganz davon ab, wer mich ignoriert oder wer uns ignoriert, oder? Werden wir von den Mitarbeitern im Baumarkt ignoriert, dann sind wir genervt. Nicht meine Abteilung. Ja, oder so. Ignoriert uns jemand im Straßenverkehr, werden wir wütend. Aber was ist, wenn uns jemand ignoriert, den wir lieben? In den wir unglaublich viel Zeit, Hingabe und Liebe gesteckt haben. Das ist eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung, sowas erleben zu müssen. Es zerreißt uns, wenn wir erleben müssen, dass Menschen, die uns irgendwann mal nahe standen, uns plötzlich aus dem Weg gehen, uns irgendwie nicht mehr wahrnehmen. Hast du schon mal so eine Erfahrung machen müssen? Weißt du, wer auch so eine Erfahrung machen musste? Jesus. Gott selbst. Ja, das erfahren wir in diesem berühmten Weihnachtstext des Johannesevangeliums, den wir gerade gehört haben von Heiko. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes spricht an dieser Stelle vom Volk Israel, das seinen verheißenen Messias nicht erkannte und ablehnte. Sie ignorierten ihn. Und ich finde, es gibt eine tolle Geschichte in der Bibel, wo das so richtig deutlich wird. Die Weisen, also fremde Heiden aus dem Morgenland, die nichts mit dem Gott Israels zu tun haben, kommen nach Jerusalem rein, fragen überall, wo ist der König der Juden? Und die Gelehrten reagieren gar nicht. Sie zeigen ihnen, ja, hier gibt's eine Verheißung, in Bethlehem soll er geboren werden. Aber stellen sich nicht die Frage, wie kommt's eigentlich, dass diese Heiden nach unserem König fragen? Sie ignorieren ihn. Johannes hat sein Evangelium mit einem ganz bestimmten Ziel geschrieben, das er im 20. Kapitel zusammenfasst. Dort schreibt er in Vers 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also was ist das Ziel von Johannes mit diesem Buch? Glauben. Oder mit anderen Worten, das Ende unserer geistlichen Ignoranz, das Ende unserer geistlichen Blindheit Gott gegenüber. Menschen sollen hören, verstehen, sehen und glauben, wer Jesus ist. Und deshalb nutzt Johannes seinen berühmten Weihnachtstext in Johannes 1, um genau das sofort klarzumachen, wer Jesus ist und wozu er kommen musste. Ja, Johannes 1, den wir gerade in der Lesung gehört haben, ist wie eine große Zusammenfassung über all das, was Jesus ausmacht. Sein Ursprung, seine Identität, sein Auftrag, seine Autorität, alles fasst er zusammen. Weil Weihnachten nämlich bedeutet, dass der allmächtige Schöpfer zu seiner Schöpfung kommt, dass das ewige Licht Gottes in unsere Finsternis bricht und dass Gottes Wahrheit offenbar wird im fleischgewordenen Sohn. Und das wird in unserem Text wieder aufgegriffen. Unser Text ist ja kein klassischer Weihnachtstext. Ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, jetzt in dieser Predigtreihe, die wir hatten dieses Jahr in Advent. Wir haben eigentlich keinen klassischen Weihnachtstext gehabt. Das ist wieder keiner. Aber Johannes 12 ist wie ein Echo von Johannes 1. Und hier in diesem Text nennt Jesus selbst drei große Gründe, warum wir ihn auf gar keinen Fall ignorieren sollten. Warum wir ihm glauben sollten. Warum wir das Kind in der Krippe und den Mann am Kreuz auf gar keinen Fall übergehen sollten. Und diese drei Gründe sind sein einzigartiger Ursprung, sein einzigartiger Auftrag und seine einzigartige Autorität und Botschaft. Und wenn ihr mal in euren Text reinschaut, dann werdet ihr sehen, wie dieser Text beginnt. Jesus tritt dort auf und da steht, Jesus aber rief und sprach. Ja, wir befinden uns hier in Johannes 12 am Ende von Jesus öffentlichem Dienst. Ab Kapitel 13 ist er nur noch alleine mit seinen Jüngern und geht auf seinen Tod zu. Hier ist er am Ende seines Dienstes und Jesus tritt auf und ruft. Und dieses Wort für Rufen, das an dieser Stelle steht, ist nicht einfach nur ein Rufen. Es ist ein leidenschaftliches, ja, Rufen, Ringen um die, die um ihn herum sind. Mit Leidenschaft ringt er um die Leute, die ihm zuhören. Es ist der Schöpfer, der hier um seine Schöpfung ringt, um die Herzen seiner Menschen, die ihn ignorieren und ablehnen. Und das Erste, den ersten Grund, warum wir ihn nicht ignorieren sollten, nennt er uns, nämlich Gott von Gott, sein einzigartiger Ursprung. Vielleicht kennen einige von euch den Schauspieler Ben Affleck. Ben Affleck erzählt in einem Interview davon, wie er eines Tages mit seinen Kindern in einen kleinen Laden in der Nähe seines Hauses einkaufen ging. Und er ging in den Laden und bemerkte gleich, da steht noch ein anderer Mann mit seinen Kindern und das war Christian Bale. Also ein noch berühmter Schauspieler. Praktisch Batman in Doppelausführung an der Stelle. Aber das Interessante war, was Ben Affleck sagte, das Interessante war, die Frau an der Kasse ignorierte das völlig. Der schien das völlig egal zu sein, dass da zwei der größten Schauspieler Hollywoods in ihrem Laden waren. Krasse Frau. Es passt irgendwie nicht. Es passt irgendwie nicht, wenn VIPs ignoriert werden. Weihnachten erzählt eine Geschichte voller Hoffnung. Es ist aber auch die tragische Geschichte größtmöglicher Ignoranz und Blindheit. Warum größtmöglich? Weil der Herr der Herrlichkeit, der König der Könige, sich aufmacht, zu den Menschen kommt und ignoriert wird, abgelehnt wird. Und Johannes ist deshalb in seinem kompletten Evangelium darum bemüht, uns klarzumachen, dass wir es in Jesus nicht mit irgendjemandem zu tun haben. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der nicht ignoriert werden darf. Den wir nicht übergehen können, ohne dadurch furchtbaren Schaden zu nehmen. Und schauen wir uns mal die ersten zwei Verse an, was Jesus hier sagt. Jesus beginnt zu rufen und sagt, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Klingt im ersten Moment etwas eigenartig, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich. Ja, sondern er glaubt an den, der mich gesandt hat. Ja, was sagt Jesus hier? Jesus sagt hier, dass er von Gott kommt. Dass er und der Vater eins sind. Und was er damit indirekt sagt, ist, dass er selbst vollkommen Gott ist. Jesus ist die perfekte Repräsentation des Vaters, weil er der ewige Sohn Gottes ist. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Er ist eins mit dem Vater. Mit anderen Worten behauptet Jesus immer wieder im Johannesevangelium, dass er Gott gleich ist, dass er vollkommen Gott ist, weshalb ihn die Juden auch einige Male umbringen wollen. Und Johannes beschäftigt sich durchgehend in seinem Evangelium mit diesem Thema der Gottheit Jesu und möchte uns zeigen, ja, er ist wirklich vollkommen Gott. Deshalb gebraucht er diese berühmten Ich-Bin-Worte immer wieder. Und er proklamiert gleich zu Anfang seines Evangeliums, wer Jesus ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Bedeutet, das Wort ist nicht identisch mit dem Vater, sondern ist von ihm zu unterscheiden, aber trotzdem vollkommen göttlich. Also diese ersten Verse machen eine Aussage über Gottes Wesen als dreieiniger Gott. Vater und Sohn sind eins und doch unterschieden. Ja, als Christen glauben wir an einen dreieinigen Gott. Wir glauben an einen Gott, der sich in drei Personen offenbart. Bedeutet, Gott ist einer und in Gott sind von Ewigkeit her drei Personen, die alle vollkommen Gott sind. Und das wird an Weihnachten deutlich. Und deshalb liegt hier die einzigartige und auch schockierende Botschaft von Weihnachten. Gott kommt nicht einfach zu uns, sondern er wird einer von uns. Wenn Jesus in unserem Text sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, bestätigt er einfach nur das, was wir schon in Johannes 1, Vers 14 gelesen haben. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Jesus ist gekommen, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Und das ist atemberaubend. Wenn wir einmal darüber nachdenken, was an Weihnachten passiert ist, das ist atemberaubend. Das Wort, das vor allem war, durch das und für das alles gemacht ist. Das Wort, durch das alles besteht. Jedes einzelne Molekül, jeder einzelne Staubkorn und jeder Mensch. Ja, der Logos, in dem der gesamte Kosmos in all seiner Vielfalt seine Ordnung hat und zusammengehalten wird, wird Fleisch. Wird ein Säugling. Das ist das größte Wunder des Universums. Das Wunder der Inkarnation. Gottheit und Menschheit vereinen sich im ewigen Sohn Gottes. Der Ewige nimmt Endlichkeit an. Der unendlich Reiche wird arm. Der allmächtige König wird zum Diener. Der Schöpfer tritt in seine Schöpfung. Ja, in dem Lied, das wir gerade gesungen haben, Herr bei euch Gläubigen, singen wir diese bedeutenden Worte. Du König der Ehren, Herrscher der Herrscharen, verschmähst nicht zu ruhen in Mariens Schoß. Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren, und lasset uns anbeten. Vielleicht bleibe ich mal hier kurz stehen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht dir manchmal Gedanken darum machst, ob du wirklich würdig genug bist, bedeutend genug bist, dass Gott sich entscheiden könnte, mit dir zu sein. Weihnachten ist die Geschichte davon, dass Gott sich entscheidet, mit den Kleinsten der Kleinen zu sein. Er sucht sich eine arme junge Frau aus, um durch sie in die Welt zu kommen. Es ist unglaublich. Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren. Diese Zeilen fassen genial zusammen, was Christen schon seit vielen Jahrhunderten bekennen, woran wir glauben, dass sich in Christus Gottheit und Menschheit vereinen. Das Kind von Bethlehem, so zerbrechlich es auch war, ist nicht weniger als der ewige Sohn Gottes. Und dieser Gedanke hat extremes Gewicht, wenn wir einmal darüber nachdenken. Jesus zu ignorieren, bedeutet Gott zu ignorieren. Das Kind in der Krippe und den Mann, der hier ruft, zu ignorieren, bedeutet den abzulehnen, durch den alles gemacht ist und für den alles existiert. Es bedeutet, den zu ignorieren, an dem ich mit jeder Faser meiner Existenz hänge. Der die absolute Autorität über mein Leben und mein Sterben hat. Es bedeutet, die alles bestimmende Realität des Universums zu ignorieren, was nicht folgenlos bleiben wird für mich. Und deshalb hat Weihnachten eine extrem herausfordernde Botschaft für unsere pluralistisch geprägte Gesellschaft, weil das Kind von Bethlehem, weil das Kind dort in der Krippe einen extrem exklusiven Anspruch hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Das ist sehr herausfordernd für unsere Zeit und vielleicht wird Weihnachten gerade auch deshalb immer mehr ignoriert. Aber worauf ich auch noch hinweisen will, ist, dass Weihnachten, dass diese Wahrheit, dass Gott Mensch wird, uns ein total verändertes Gottesbild bringt. David Platt, ein Pastor aus den Vereinigten Staaten, erzählte mal eine Geschichte von einem Indianerstamm in Südamerika, die, um ihren Gott zu ehren, immer ganz viele Opfergaben an einen extrem hohen Berg schleppen mussten, nach oben hin. Das war anstrengend und ermüdend. Und eines Tages kam ein Missionar zu ihnen und sagte zu ihnen, was wäre, wenn ihr nicht mehr hochlaufen müsstet, weil der lebendige Gott runterkommt? Und die Indianer guckten ihn ganz fragend an und sagten, das wäre großartig. Und er sagte, ich habe eine gute Nachricht für euch. Gott kommt herab. Gott kommt herab. Weihnachten zeigt uns so krass den Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und allen anderen Religionen. Während es in der Religion darum geht, dass Menschen sich bemühen, durch eigene Kraft und Frömmigkeit nach oben zu kommen, steigt Gott herab, um uns zu sich zu heben. Gott steigt herab, um uns zu sich zu heben. So hat das Johannes Calvin zum Ausdruck gebracht. Das ist der christliche Glaube. Der ist so anders. Und das lehrt uns Weihnachten. Und Jesus ruft uns hierzu, also das Erste, glaubt an mich, denn ich bin Gottes Sohn. Ignoriert mich nicht. Ich bin gekommen, um dieser verlorenen Welt Rettung zu bringen. Und damit kommen wir zu seinem einzigartigen Auftrag. Licht von Ewigkeit, sein einzigartiger Auftrag. Friedrich Nietzsche war ja sehr selbstbewusst darin, den Tod Gottes zu verkünden, war aber auch sehr ehrlich darin, was das für Folgen für uns Menschen haben würde. Und an einer Stelle sagt er Folgendes: Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen. Stürzen wir nicht fortwährend? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und noch mehr Nacht? Das ist eine sehr eindrückliche und sehr ehrliche Beschreibung einer Welt, die Gott und seine Wahrheit ausgeklammert hat. Die Folge davon ist Chaos. Chaos, Orientierungslosigkeit auf allen Ebenen unseres Daseins, Nacht und noch mehr Nacht. Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott Licht in unsere Finsternis bringt. Und nur weil Jesus vollkommen Gott ist, kann er diese Finsternis vertreiben. Nur ein Retter, der ganz Mensch und ganz Gott ist, kann uns wirklich retten. Ja, und in Johannes 1, Vers 4 lesen wir, haben wir gerade gehört, in ihm, also in Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ja, das Licht, das die Finsternis unserer Welt besiegt, musste von Gott selbst kommen. Nur sein Licht schenkt Befreiung. Und Jesus verrät uns hier in Vers 46 und 47, warum er in die Welt gekommen ist und sagt, Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und etwas später, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich sie rette. Ja, selbst Ähnliches hat Jesus schon mal gesagt im Johannesevangelium Kapitel 8, wo er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Jesus gebraucht im Johannesevangelium immer wieder dieses berühmte Bild von Licht und Finsternis, diesen Gegensatz. Ja, er gebraucht dieses Bild, das für diesen großen Konflikt zwischen Licht und Finsternis steht. Und das wird schon in 1. Mose 1 angedeutet. Andreas hat uns darauf hingewiesen, wo Gott die Finsternis vertreibt durch sein Reden. Ja, Finsternis steht in der Bibel für die Rebellion gegen Gott, für Trennung von Gott, für Sünde gegen Gott, für Existenz ohne Gott, für Nichtigkeit. Und auf der anderen Seite steht Licht für all das, was Gott ausmacht. Heiligkeit, Schönheit, Perfektion, Ordnung, Gerechtigkeit. Ohne Gott, so lernen wir in der Bibel, sind wir von Geburt an hoffnungslos gefangen in dieser Finsternis wegen unserer Sünde. Wir sind so heftig gefangen in dieser Finsternis, dass Paulus in Epheser 5 zu uns sagt, ihr wart einst Finsternis. Also nicht ihr wart in der Finsternis, sondern ihr wart Finsternis. Das war unsere Identität. In Jesaja 42 beschreibt uns Gott wie Gefangene in einem Kerker. Wir hatten verfinstertes Denken, von Gott entfremdet, verstockte, tote Herzen. Wir waren blind durch unsere Rebellion und Sünde gegen Gott. Aber auf der anderen Seite ist das Alte Testament durchzogen von Verheißungen, die davon sprechen, dass Gott sich aufmachen wird, um die Finsternis ein für alle Mal zu vertreiben. Eine der berühmtesten Verheißungen, die wir finden in Jesaja 9, die kennen wir fast alle. Das Volk, das in der Finsternis sitzt, sieht ein großes Licht. Aber welche ich fast noch, ich will nicht sagen schöner finde, aber die hier noch besser reinpasst, ist Jesaja 42, Vers 6 und 7. Da sagt Gott, ich mache dich zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun und die aus dem Kerker zu befreien, die in der Finsternis gefangen sitzen. Die in dem Kerker gefangen sind. Ja, an Weihnachten feiern wir nichts anderes, als dass Gott sich aufgemacht hat, diese großen Verheißungen zu erfüllen. Das Licht ist erschienen. Das Licht, das die Macht hat, unsere Finsternis zu besiegen. Gott tritt in unsere Dunkelheit, in unsere Nacht hinein, um sie für immer zu beenden. Das ist die große Hoffnung, die wir in diesen Tagen feiern. Wir müssen nicht in der Dunkelheit bleiben. Warum? Weil der Sohn Gottes in unsere Finsternis hinabstieg als Kind in der Krippe und unsere Dunkelheit sogar auf sich nahm als Mann am Kreuz. Jesus war der Einzige, der immer im Licht gelebt hat. Immer. Ununterbrochen. Jesus hat durchgängig im Licht gelebt. Aber am Kreuz nahm er deine und meine Finsternis auf sich. Er wurde zum Fluch für uns und besiegte so die Macht der Sünde. Und das ist die geniale Nachricht des christlichen Glaubens. Gott wohnt in einem Licht, in das niemand kommen kann. Das ist Wahrheit, das ist Fakt. Aber Weihnachten bedeutet, dass Gott zu uns kommt. In unsere Nacht, um uns sein Licht zu bringen, in jedem, der an ihn glaubt. Er wohnt in einem Licht, in das wir niemals kommen können. Aber er entschied sich, zu uns zu kommen. An Weihnachten. Und in dieser Botschaft, die Jesus hier sagt, in seinem Auftrag, liegt eine riesige Hoffnung für dich und mich. Wir müssen nicht in der Finsternis bleiben. Das sagt Jesus in Vers 46. Niemand muss in der Finsternis bleiben. Jeder, der an Christus glaubt, wird Befreiung erleben, wird aus diesem Kerker heraustreten können. Dem Kerker seiner eigenen Schuld und Blindheit. Wir können Befreiung erleben von unserer Schuld, von den Lügen des Teufels, von der Blindheit unseres Herzens. Und Paulus sagt in Epheser 5, Vers 8, er macht aus Söhnen und Töchtern der Dunkelheit Kinder des Lichts. Kinder des Lichts. Das ist unsere neue Identität. Und das ist so schön zu wissen und zu glauben. Es ist so hoffnungsvoll. Es gibt keine Dunkelheit, die zu finster ist für diesen Jesus. Jesus ist Gottes zweites mächtiges Es werde Licht. Das erste erklang in Genesis 1 und hier erklingt es wieder. Es werde Licht. Und egal wie dunkel dir dein Herz manchmal auch vorkommen mag, Jesus will und kann durch sein Evangelium, durch seine Wahrheit Licht in jedes Dunkel sprechen. In jedes Dunkel. Jesus ist das Licht, das uns Hoffnung gibt. Jesus ist aber auch das Licht, das wir unbedingt brauchen, ohne das wir eigentlich nicht leben können. C.S. Lewis hat das einmal so zum Ausdruck gebracht. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgeht. Nicht, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Ja, durch das Licht, das Christus bringt, werden wir von unserer geistlichen Blindheit befreit. Manchmal wird uns vor allem in Medien und auch von Atheisten gesagt, dass an Gott glauben gleichzusetzen ist mit Herumtappen im Dunkeln. Man weiß ja nicht, was man hat. Jesus sagt uns was anderes. Nämlich das an Gott glauben, und das ist auch das, was Lewis hier zum Ausdruck bringt, an Gott glauben bedeutet, aus der Dunkelheit herauszutreten, ins Licht. Wir beginnen zu sehen, wer wir sind, woher wir kommen, warum wir existieren und wer Gott ist. Ohne Christus sind wir, so würde es wahrscheinlich Nietzsche sagen, losgekettet von der Sonne, ohne die wir nicht sein können. Ohne dieses Licht, ohne diese Sonne ist unsere Existenz ein Leben in Finsternis, ein Irren wie durch ein unendliches Nichts. Aber sein Licht und seine Wahrheit bringen uns ewiges Leben. Sie bringen uns Sicherheit, innere Heilung, Orientierung und Freiheit. Freiheit. Und deshalb ruft uns Jesus hier zu, glaubt an mich, ignoriert nicht dieses Licht, ignoriert es nicht. Denn dieses Licht ist euer Leben. Wir können unsere Abhängigkeit von diesem Licht gar nicht überschätzen. Wir können es uns nicht leisten, Gottes Licht zu ignorieren. Und trotzdem tun es so viele. Milliarden von Menschen ignorieren dieses Licht und bleiben gefangen in der Finsternis. Und umso mehr ist es unser Auftrag, Geschwister, Licht zu sein. Das Licht herauszubringen, herauszutragen in diese Welt, in unsere Beziehungen, in unsere Freundschaften, in unsere Arbeitsplätze. Weil Menschen gefangen sind in Kerkern aus Gottes Perspektive und Befreiung brauchen. Und deshalb sehen wir, dass Jesus hier voller Leidenschaft um dich und mich ringt, um unsere Herzen ringt. Der Schöpfer ruft uns entgegen, glaubt an mich. Und er gibt uns noch ein letztes Argument, nämlich, dass seine Worte voller Macht sind, seine einzigartige Autorität. Ich habe dir von dieser Anekdote gehört, dass eine Frau eines Tages den Briefkasten geleert hat und dann einen Brief aufmachte und voller Freude rief: Richtig toll, das Kreditunternehmen hat gesagt, das ist ihre letzte Mahnung, dann lassen sie uns endlich in Ruhe. Ja, diese Frau hat nicht verstanden, was letzte Mahnung bedeutet. Und Johannes 12, 44 bis 50 ist wie eine letzte Mahnung, wie ein letztes Mahnschreiben Gottes an seine Welt. Jesus steht hier am Ende seines öffentlichen Dienstes und er ruft die Menschen noch einmal öffentlich dazu auf, an ihn zu glauben, seine Worte nicht zu ignorieren. Und dazu weist er zuletzt auf seine einzigartige Autorität hin, auf die Autorität seiner Worte. Und gerade Vers 48, schaut mal rein, wie er das dort sagt. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Also der hat bereits einen Richter. Und wer ist dieser Richter? Das Wort, das ich geredet habe. Das wird ihn richten am letzten Tag. Bedeutet, Jesus zu ignorieren, hat Folgen, und zwar ewige Folgen. Warum? Vers 49, die Begründung. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Ja, damit begründet Jesus die Autorität seines Kommens, seiner Botschaft. Sie liegt darin, dass es die Worte des Vaters sind. Das heißt für uns, Christus und sein Wort zu ignorieren, bedeutet Gott selbst zu ignorieren. Ja, warum? Weil Jesus die vollkommene Offenbarung des Vaters ist. Er offenbart das Wesen und den Willen des Vaters. Das haben wir gerade gehört. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgetan. Gott hat sich aufgemacht, um sich klar und deutlich zu offenbaren, um zu zeigen, wie er ist, voller Gnade und Wahrheit. Er hat sich aufgemacht, um den Menschen zu zeigen, wie er ist, wie sein Wesen ist. Und dazu sandte er seinen Sohn. An Weihnachten hat Gott angefangen, durch seinen Sohn autoritativ und final in seine Schöpfung hineinzurufen. Mit Autorität und letztendlicher Bedeutung. Jesus selbst ist dieses Wort an diese Welt. Ja, vielleicht kennen einige von euch diesen Text aus Hebräer 1, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, nachdem Gott vor Zeiten durch Propheten geredet hat und durch andere Menschen, hat er in den Ende der Tage geredet durch den Sohn. Aber das ist nicht alles, was der Hebräerbriefschreiber sagt, sondern in Kapitel 12 sagt er, wehe uns, wenn wir den verachten, der da redet. Christus, meint er damit. Weihnachten bedeutet, dass Gott angefangen hat, unmissverständlich und autoritativ in seine Schöpfung hineinzurufen. Nehmt mich wahr, glaubt an mich, ihr könnt ohne mich nicht überleben. Und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Gott ruft voller Liebe, aber er ruft auch voller Dringlichkeit. Und es gibt kein Wort, das gleichzeitig so viel Liebe und so viel Autorität hat, wie das Reden Gottes. Wie das Evangelium von Jesus Christus. Kein Wort hat so viel Liebe und Autorität zugleich. Was machst du mit seinem Reden? Wie reagierst du darauf? Ist deine Geschichte auch eine Geschichte der Ignoranz gegenüber Gottes Reden? Tatsache ist, Gott wird noch einmal autoritativ sprechen. Wenn sein Sohn dann nicht mehr als kleines Kind, nicht mehr als gebrochener Erlöser, so als König des Universums und als Richter aller Menschen erscheint. Und er wird reden. Er wird reden. Und ich hoffe so sehr, dass du in diesem Leben schon auf sein Reden hörst, dass du schon in diesem Leben mit Glauben und Vertrauen auf sein Reden reagierst. Und ich hoffe so sehr, dass in diesen Weihnachtstagen wir alle, die wir an Christus glauben, die wir auf sein Reden im Glauben reagiert haben, dass uns das einfach freut, dass wir Gottes autoritatives Wort hören durften eines Tages und dass er uns Freiheit geschenkt hat. Echte Freiheit. Noel Gallagher ist Mitglied der Band Oasis oder war Mitglied der Band Oasis und in einem Interview, wo es um seine Religiosität ging, sagt er, dass er den Glauben an Gott verloren habe und eines Tages in seinen Garten reinlief und schrie, come on, give me a sign. Also komm schon, gib mir ein Zeichen. Zu Gott gerufen. Wie tragisch, wie traurig. Weihnachten bedeutet, Gott hat längst ein Zeichen gegeben. Längst ein Zeichen gegeben. Vor mehr als 2000 Jahren stieg Gottes Sohn in unsere Finsternis herab. Gott, der Vater, ignorierte nicht die Zerbrochenheit seiner Geschöpfe. Er ignorierte nicht, dass wir gefallen sind. Er ignorierte nicht, dass wir ohne ihn vollkommen verloren sind, sondern er liebte uns. Er liebte uns aus seiner freien Gnade heraus. Und er sandte seinen Sohn in diese Schöpfung, seinen Sohn, den er so sehr liebte. Und Jesus kam als Mensch in diese Welt. Er erlebte Ignoranz, Unglauben, Ablehnung, Hass und zuletzt auch Gewalt. Und er nahm am Kreuz unsere Sünde auf sich, ging durch die furchtbarste Gottverlassenheit und Finsternis, um dich und mich aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts zu holen. Und seine Worte am Kreuz sind unsere Hoffnung, denn sie sind auch autoritativ und final. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Gott hat der Welt ein klares Zeichen gegeben in seinem Sohn, der gekommen ist als Licht für die Welt. Darum geht es an Weihnachten. Lasst uns ihm glauben und seinen Reden nicht ignorieren. Amen. Wollen wir doch gemeinsam